Ich habe früher ohne Problem 14, 16 Stunden gearbeitet. Ich habe das geliebt. Und wenn man 14, 16 Stunden arbeitet und das gerne macht, dann ist das überhaupt kein Problem. Wenn man dann plötzlich merkt, dass 14, 16 Stunden einen ermüdet, muss man hinterfragen, was sich geändert hat. Weil die Arbeit hat sich nicht geändert, sondern das Mindset im Kopf.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Hallo und herzlich willkommen heute zu einer Bonusfolge von The Flying Schlemmer. In der Nähe zwischen München-Nürnberg, München-Ingolstadt, sagen wir es mal so, und Landshut, in einem Ort mit, ich weiß gar nicht, ob er 50, 20 Einwohner hat, also es ist sehr, sehr, sehr klein. Und was treibt mich heute hierher? Hier findet heute ein Gourmet-Festival statt, das der Johannes Seelmeier ins Leben gerufen hat. Nicht zum ersten Mal, ich glaube zum dritten Mal, wenn ich richtig informiert bin. Und ich schaue es mir mal an. Alle sind fleißig am Aufbauen, eine gerade nicht, die sitzt vor mir. Und beginnt mal heute die Runde. Meta Hildebrand, ich glaube, ihr kennt sie alle.
Hallo,
servus.
Hi.
Was versteckt dich hierher? Wie kommst du hier?
Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin jetzt das dritte Mal dabei. Ich finde Johannes ein unheimlich toller Mensch und es ist ein wunderschöner Hof und es ist eben nicht so ein reines Sternefestival, sondern hier darf man Koch sein, hier darf man arbeiten, hier darf man leben, man darf bunt sein. Und ja, die Persönlichkeit von Johannes ist schon der Grund, warum ich die Kilometer auf mich genommen habe.
Was macht ihn so besonders?
Ein unheimlich großes Kochherz, viel Talent und viel Verständnis für Besonderheiten und ja, wie sagt man so schön, manchmal deckt halt die Liebe einfach den Tisch.
Jetzt ist es ja die letzten Tage sehr, sehr warm gewesen, heute geht's ein bisschen, kommt man zum einen zum Schwitzen, auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich bei Hitze generell so ein bisschen überlegen, was gibt's eigentlich auf dem Teller?
Also ich glaube, also wenn ein Koch schon mal ein Problem hat mit der Hitze, hat er, glaube ich, noch nie eine richtige Gastronomie erlebt, weil in der Küche ist es heiß. Ja, man muss natürlich schon daran denken, also wenn man an einem Kulinarik-Festival oder Gourmet-Festival was zubereitet für die Gäste, damit man natürlich versucht, die Kühlkette einzuhalten. Ist nicht immer ganz leicht. Heute gelingt das relativ gut. Ich muss aber auch echt gestehen, also Johannes ist sehr gut ausgestattet, zusätzliche Kühlräume, Kühlwägen, ganz viel Möglichkeit, um irgendwie sich auszubreiten. Also auch auf den Stationen hat es Kühlschränke. Und das macht natürlich dann am Ende auch die Qualität auf den Tellern aus.
Was gibt's von dir heute?
Bei mir gibt's heute eine Erbsen-Vanille-Panna Cotta, also herzhaft, und top einen Erbsensalat mit Chorizo-Crunch.
Wo würdest du sagen, ist so ein bisschen der Twist?
Ich glaube, Erbsen und Vanille ist so ein bisschen etwas Merkwürdiges für die Leute, aber ich bin sehr bekannt für meine Panna Cottas, also entweder Risotto oder Panna Cotta in meinem Festivalsprogramm, was ich immer habe. Und ich glaube, die Besonderheit ist wirklich, dass eigentlich diese banalen Zutaten unheimlich toll sind, wenn man weiß, wie man sie in Szene setzen muss.
Ich habe es ja vorher schon ein bisschen gesagt gehabt, dich kennt man ja vermehrt auch aus dem Fernsehen, auch bei uns in Deutschland.
Ich glaube, vielleicht musst du mal sagen, ich bin die Köchin mit den orangenen Haaren, das wissen die meistens besser als mit meinem Namen.
Bleibst du auf jeden Fall hängen damit? So ein bisschen, ja. Markenzeichen auch?
Es ist ganz klar mein Markenzeichen. Also ich bin ganz ehrlich, also meine Karriere hat ja angefangen blond und weil es halt so viele blonde Frauen gab, hat man mich nicht gesehen und meine Schwester hat eine eigene Werbeagentur und hat mir dazumals die Haare einfach abgeschnitten und gefärbt. Also sie hat eigentlich eine Verpackung generiert und von dem Tag an war ich sichtbar, nicht immer nur positiv, aber gehört ein bisschen dazu und dieses Markenzeichen hat sich natürlich etabliert.
Das heißt ja immer auch Bad News are Good News and Good News are Bad News.
Yes, that's true.
Hat wahrscheinlich auch so dann ein bisschen ja auch gewirkt. Warum, sag jetzt mal, du hast ja keinen Stern, du hast ja auch kein Restaurant.
Nee, nicht mehr.
Wieso hast du dich gegen diesen Weg entschieden und sag jetzt mal für diesen Weg Richtung Fernsehen, beziehungsweise du hast ja jetzt auch seit März noch eine andere Aufgabe.
Also ich muss vielleicht vorne anfangen. Also ich habe mich ganz klar für die Gastronomie entschieden und das mit dem Fernsehen ist eigentlich so durch die Blume dazugekommen. Und ich war mit 23 jung weibliche Küchenchefin und dann ja relativ schnell im Fernsehen, aber das hat halt ein bisschen gedauert. Also in der Schweiz kannte man mich eigentlich schon mit 24, in Deutschland dann aber erst eigentlich mit 29 und habe dann in der Zeit habe ich 5 Restaurants eröffnet, 2 davon waren meine eigenen, habe meine eigenen Läden auch geführt und habe einfach immer mehr gemerkt, dass das gar nicht mehr, also man wird halt eben vom Koch zum Unternehmer und wenn man klein ist, möchte man groß werden und wenn man groß ist, fragt man sich, ob man damit glücklich ist und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe den Herd für mich vermisst, ich habe meine Küche vermisst, ich habe meine Sensorik vermisst, das ist einfach mein Kochstil selber. Und musste mir eingestehen, dass nun mal je mehr Personal, je mehr Unternehmer, je mehr Büro und je weniger Kochen. Und deshalb habe ich die Restaurants verkauft, habe ein Kochstudio aufgemacht in Zürich im Herzen, wo man Kochschule machen kann. Kulinarik-Events mache ich mit 18 Sitzplätzen, die bekoche ich auch selber. Und neu bin ich Chefredakteurin von einem Kochmagazin, das man in der Schweiz kaufen kann, einfach kochen.
Wie kam es dazu?
Ich weiß, also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Also ich meine, man hat mir irgendwann angerufen und gesagt, du hättest du Lust auf ein Magazin? Und dann habe ich gesagt, ja, also ja, eigentlich ja. Aber ich meine, ich bin Legastheniker, ich habe ADHS, das ist nicht gerade mein Talent, ich habe einen Sprachfehler. Ja, also ich meine, ich würde ja so gerne ja sagen, aber ich habe halt nur mal meine Defizite. Und dann fanden die vom Verlag, ja, aber ganz ehrlich, also weißt du, jemand finden, der perfekt schreibt, ist überhaupt kein Problem. Aber jemand finden, der jeden Monat 45 Rezepte fotografiert, rezeptiert, das ist gar nicht so einfach. Und da habe ich gesagt, wie gesagt, ich würde den Job sehr gerne annehmen, aber Schreibkorrektur und Co., das muss jemand übernehmen. Und dann haben die eingeschlagen. Und ich dachte, ja, gut, dann bin ich dabei. Und seitdem mache ich das jetzt.
Wie geht's dir damit?
Es ist ein ganz neues Leben. Ich sitze viel im Büro. Ich schreibe wahnsinnig viel. Also es ist ein bisschen komplementär zu dem, was ich eigentlich gerne mache. Und gleichzeitig ist es schon geil, wenn du weißt, du hast ein Magazin, die Rezepte sind von dir, die Bildideen sind von dir. Es ist, ja, es ist eigentlich frech gesagt, wie ein Stern. Also ich meine, das musst du mal hinkriegen.
Jetzt hast du ja vorher gesagt gehabt, wenn du klein oder wenn man klein ist, will man groß werden und wenn man groß ist,
muss man sich fragen, ob man das geil findet oder nicht. Und ich fand es irgendwie nicht mehr schön.
Wann kam denn der Punkt? Also das braucht ja erstmal ganz viel Selbstreflexion. Gab es einen Auslöser dafür?
Also ich bin ganz ehrlich, also ich meine, die meisten finden Corona grauenhaft. Für mich war es ein Geschenk, ein Segen. Corona hat dafür gesorgt, dass ich mal zu Hause saß und gemerkt habe, dass mein Leben, abgesehen von der Gastronomie, gar keinen Inhalt hat. Dann sitzt du da und überlegst dir, ja, wem rufst du an? Und das sind dann alles auch Gastronomen. Und du denkst dir, ja gut, dann, du gehst nicht an eine Hochzeit, du gehst nicht dahin, du gehst einfach nirgends hin, weil du hast nie Zeit. Kinder habe ich keine gekriegt, geheiratet habe ich auch nicht, mittlerweile bin ich 42. Und dann fängst du an, dich selbst zu reflektieren und auch zu fragen, was macht dir eigentlich Spaß im Leben und was nicht. Und dann habe ich diese Pro- und Kontraliste gemacht, so wie man das ja eigentlich den Menschen anrät. Und in dem Moment ist halt ganz klar herausgekommen, dass der Inhalt Kochen ist. Einfach zubereiten und Geschmack und das wenig mit Büro und Buchhaltung und Mehrwertsteuer und AHV und was auch immer zu tun hat. Nee.
Also du hast tatsächlich so eine ganz klassische Pro- und Kontraliste geschrieben?
Ja. Und das hat mir sehr geholfen, mich selber zu finden. Und ich habe auch eine Liste geschrieben darüber mit Dingen, die mir fehlen. Also auf was hätte ich eigentlich noch Lust in meinem Leben? Und ich musste mir eingestehen, dass das meiste eigentlich gar nicht funktioniert mit einem Restaurant. Das geht gar nicht. Also es fängt schon an mit einem Hund haben. Also ich finde einfach, einen Hund haben und der sitzt den ganzen Tag im Restaurant oder im Büro, ist einfach nicht artgerecht. Also Hund, nicht möglich. Also habe ich Katzen. Aber die Katzen immer alleine zu lassen, irgendwie auch nicht. Also es ist so ein bisschen dieses Geteilte in sich herauszufinden, wo sind seine Prioritäten. Und bei mir war es ganz klar der Wunsch nach Geschmack, der Wunsch nach selber kochen. Und deshalb hat das nicht funktioniert mit zwei Restaurants. Also nicht für mich, es hat ja funktioniert und finanziell auch, aber ich war einfach unglücklich. Und ich gebe allen Leuten immer einen Tipp. Ich habe früher ohne Problem 14, 16 Stunden gearbeitet. Ich habe das geliebt. Und wenn man 14, 16 Stunden arbeitet und das gerne macht, dann ist das überhaupt kein Problem. Wenn man dann plötzlich merkt, dass 14, 16 Stunden einen ermüdet, muss man hinterfragen, was sich geändert hat. Weil die Arbeit hat sich nicht geändert, sondern das Mindset im Kopf. Und das ist bei mir passiert und ich war so mutig und habe mich neu erfunden und habe gesagt, was ist das größte Risiko, was mir passieren kann, dass ich mich wieder anstellen lassen muss, ist auch nicht so schlimm. Und habe gesagt, ich probiere es einfach aus und mir geht's besser als davor.
Jetzt waren da ja sicherlich einige Punkte drauf gestanden, wo du gerade gesagt hast, die willst du definitiv noch tun. Hast du seitdem einiges davon getan?
Ja, einiges. Also ich wollte immer mal in die Malediven. Wann soll ich das tun? Habe ich natürlich schon gemacht. Ich wollte unbedingt mal andere Köche besuchen. Meistens haben wir am gleichen Tag Ruhetag. Das habe ich natürlich gemacht. Ich habe einen Lebenspartner mit Kindern. Das heißt, alle zwei Wochenende haben wir auch junge Menschen bei uns zu Hause in der Wohnung. Also auch das war für mich noch so offen. Mama mehr sehen, weil für Mama hatte ich nie Zeit. Wenn, dann kann sie Kaffee trinken im Restaurant. Also es sind ganz kleine Dinge, die ich mir gewünscht habe. Und es ist schon sehr befreiend zu wissen, dass man das kann.
Und erfüllt wahrscheinlich deutlich mehr.
Ja, also was soll ich sagen? Also es erfüllt mich immer noch mehr zu kochen, weil es meine Liebe und Leidenschaft ist. Aber der Ausgleich, daneben auch mal nicht Koch zu sein, nicht Meta Hildebrand zu sein, ist schon was sehr Unbezahlbares.
Jetzt kommen wir nochmal kurz auf den Sommer ein bisschen zurück, mhm. Weil wir ja auch immer wieder oder sehr viele Hörer auch haben, die so ambitionierte Hobbyköche sind. Wenn es jetzt draußen heiß ist, hast du irgendetwas auf Lager, wo du sagst, okay, damit kann jeder innerhalb von 15, 20 Minuten seine Gäste, die daheim zum Grillen oder zum Kaffee trinken kommen, beeindrucken?
Also ich glaube, Grilltipps wirst du genügende bekommen von den Jungs. Deshalb gehe ich lieber in eine andere Schiene. Ich glaube, was ganz viele Leute vergessen haben, ist, dass die einfache Küche eigentlich die gute Küche ist und auch die ehrliche Küche. Und ich stehe aktuell extrem darauf, einfach rohes Gemüse fein zu hobeln, zu marinieren, auf einem Teller schön hübsch hinzudrapieren, vielleicht marinierten Lachs oben drauf zu legen, dazu ein gutes Glas Wein. Und manchmal braucht es gar nicht mehr. Und das braucht auch nicht immer nur Fleisch. Aber ich bin natürlich ein Fleischesser, ganz klar. Ich esse alles, was auf den Tisch kommt, außer Bananen. Aber ich glaube, wenn man den Gästen was geben will, was sie nicht kennen, dann bedien dich doch wieder mal an eine Möhre, an eine Tomate oder Kohlrabi. Finde ich mega cool. Und ich glaube, das ist heutzutage das, was die Leute auch wieder wollen. Zurück in den Ursprung und nicht mehr Hummer und Kaviar.
Ich finde es gerade schön. Ich habe jemanden gefunden, der auch keine Bananen mag.
Nee, ich hasse Bananen.
Willkommen im Club.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Also ich meine, warum sollen wir hier Bananen essen?
Ich keine Ahnung. Ich kann sie nicht, doch, also mit Schale, kann ich sie noch anfassen ohne Schale? No way. Wie geht's dir?
Also ganz ehrlich, ich habe schon ein Problem beim Öffnen. Nein, ich sage ja Kohlrabi und Möhren. Ich meine, wunderschön wachsen in unserem Land. Also das funktioniert hervorragend und die werden einfach irgendwie unterschätzt. Dabei, wir können doch einfach unsere einheimischen Zutaten zu Superstars machen.
Jetzt geht's ja hier bald los. Sind, glaube ich, fast 300 Leute, die hier sind. Auf was freust du dich bei so einem Festival immer am meisten?
Also ich freue mich natürlich, wenn ich jetzt hier an dieses Festival denke, also zuallererst mal an die Gastfreundschaft von Johannes und seiner Frau selber. Also der Huberhof ist unheimlich schön. Ich freue mich auch jedes Mal über das Gequacke der Gänse, weil hier ist nämlich auch eine Gänsefarm. Das gibt es sehr selten zu sehen. Nee, natürlich auch die Jungs alle wieder mal zu sehen, also so von Koch zu Koch kommunizieren und dann natürlich hungrige Gäste, die dann dastehen und sagen, was? Erbsen und Vanille? Und damit hoffe ich natürlich wieder überzeugen zu können.
Dann wünsche ich dir viel Spaß später.
Ich dir auch. Du wirst ja hoffentlich alles probieren.
Ja, ich versuche es. Jetzt sind ja hier wahnsinnig viel. Ich glaube 25.
Ich habe nicht gezählt, wie viele es sind. Aber ich sage mal, es hat von allem was dabei. Für jeden was dabei. Ob klein, groß, breit, schlank, was auch immer man sich aussucht. Ob Fisch, Fleisch, vegetarisch, vegan, über Austern, über alles. Also es gibt hier wirklich... Also die Preis-Leistung ist unglaublich, deshalb freue ich mich einfach auf einen tollen Abend.
Ich freue mich auf jeden Fall auch drauf, was es alles gibt. Werd versuchen zu probieren, was ich probieren kann.
Also nicht vergessen, ich mache Erbsen, Vanille, Panna Cotta.
Ich probiere es auf jeden Fall. Wir sehen uns definitiv später nochmal. Ich hoffe, ihr hattet gerade alle ganz viel Spaß mit Meta. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es heute sehr, sehr kurz war. Normalerweise dauert das ja immer sehr viel länger, die Gespräche. Gleich geht's weiter mit dem nächsten Gast. Wer es sein wird, lasst euch überraschen. Und ja, wir verabschieden uns, oder du, an der Stelle.
Ihr Lieben, schönen Sommer. Tschüss.
Ja, weiter geht's hier mit dem Special hier heute vom Gourmet-Festival. Ich habe jetzt Micha Ammann von mir. Hallo Micha. Hi, eigentlich hättest du ja auch einen Anspruch auf eine große Regelfolge. Halt so ein kurzes 10-15 Minuten Ding.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass ich heute bei dir sein darf. Freut mich wirklich sehr.
Du hast ein Restaurant?
Genau, ich habe ein Restaurant im Bayerischen Wald, das Gasthaus Jakob, also wirklich urtypisches Wirtshaus. Wir haben das 2016 übernommen mit meinem Bruder und mit meiner Frau und haben das innerhalb der kürzesten Zeit so ein bisschen umgemodelt, modernisiert und haben 2020 dann einen Michelin-Stern dafür bekommen.
Genau. Und das ist ja auch der Grund, warum ich gerade sagte, eigentlich eine ganze Folge. Holen wir definitiv nach.
Gerne.
Ich glaube, das können wir in dem Zug schon mal ausmachen.
Gerne.
Ja, heute hier zum Gourmet-Festival. Was verschlägt dich hierher? Wie kam der Kontakt zustande?
Johannes und ich, wir kennen uns eigentlich schon seit 2017. 2017 habe ich die große Ehre gehabt, damals noch beim großen Gourmet-Festival von Ludwig Maurer, also Lucky Maurer, dabei sein zu dürfen. Und da habe ich mit Johannes den ersten Kontakt gehabt und wir haben uns eigentlich immer Bombe verstanden. Und mich freut es riesig, dass ich heute wirklich bei ihm sein darf, weil es ist wirklich eine große Ehre und mit so tollen Kollegen einfach Hammer.
Wie geht das bei dir Samstag?
Ein sehr, sehr gutes Team, die gesagt haben, hey Chef, pass auf, wir kriegen das gerockt, verzieh dich.
Jetzt habe ich mich ja natürlich ein bisschen im Vorfeld informiert und ihr da draußen, ihr wisst ja alle, ich habe ein bisschen die Folgen immer in Vorproduktion, dass wenn ich mal ausfalle, das muss ja irgendwie weitergehen, ja auch für euch. Es ist ja ein Versprechen, jeden Donnerstag jeden zweiten Donnerstag um 5 kommt eine neue Folge raus. Die Folge, die kommt jetzt vor der Folge rauf, die ich gestern aufgenommen habe. Ich kann es ja so offen sagen, gestern war ich ja im Komu. Und jetzt spoilere ich so ein bisschen die Folge vom Komu, vom Christoph Kunz schon mal an. Mit dir, mit dem Thema, weil der Christoph Kunz, wir haben gestern über Christian Greiner geredet.
Oh, okay. Der große Meister.
Ja, und du reagierst doch schon. Also, ja. Er hat gestern gesagt, jeder hat so seine Geschichte mit ihm.
Ja, also der Chef ist mein Chef immer noch. Ich habe dort 2004 angefangen als Ferienjobler, habe dann 2006 dort die Lehre begonnen als Restaurantfachmann. Und ja, eisenharte Schule, von der Pike auf die Gastronomie gelernt. Also ich lasse über diesen Betrieb wirklich nur Gutes. Es war knallhart, aber es war das Beste, was mir für meinen eigenen Weg passieren hätte können.
Aber es gibt mit ihm auch die eine oder andere bunte Geschichte, oder?
Es gibt sehr, sehr, sehr viele bunte Geschichten. Das Beste ist eigentlich, was mir passiert ist. Er hat, also ich war damals Azubi, und er hat nur für die Azubis ein Oldsmobile Super Holiday 88 mit einem Big Block Motor V8 gekauft. Das war wirklich nur für uns zum Cruisen, zum Spaß haben während der freien Zeit, und das war so auch ein bisschen der Anstoß in die Oldtimer-Affinität bei mir, und das werde ich niemals in meinem Leben vergessen, was ich dort erfahren habe.
Ich kann es ja mal sagen, in der Folge mit Christoph Kunz hört ihr dann eine sehr, sehr wilde Geschichte.
Okay.
Weil er ist ja schon bekannt auch für das, dass was er sagt am Ende ja auch durchzieht.
Ja, definitiv. Also was er macht, das ist nicht nur Gerede, sondern das wird auch durchgeführt. Also das passiert auch so, wie er sich's vorstellt. Und wie gesagt, auch nur die Thematik mit dem Oldsmobile für die Azubis oder die Veranstaltungen, wo er wirklich grandios Großes aufgefahren hat. Immer ein riesen Line-up. Und also jeder Tag in diesem Restaurant war spektakulär. Also es gibt so viele Sachen, wo ich da sagen könnte, ey, das ist einfach Wahnsinn, was dort passiert. Das ist wie so ein kleines Märchenrestaurant. Und das ist einfach unbeschreiblich. Also einfach, es ist heute noch so. Du gehst da rein und bist in einer anderen Welt.
Schreit ja auch nach einer Folge fast mit ihm. Also
definitiv, glaube ich, ja.
Den Appetit habe ich gestern schon bekommen, ja, in der Aufnahme, weil ich mir gedacht habe, okay, da muss noch mehr raus. Die Geschichte gestern war so wild.
Ja. Also ich habe von ihm alles. Seine Las Vegas-Geschichten mit Siegfried und Roy. Und also wirklich unglaublich. Unglaubliche Geschichten. Vergisst man sein Leben lang nicht.
Aber jeder sagt immer, das hört sich immer an, als wäre es erfunden, ja, aber die sind ja tatsächlich wahr.
Ja, also wirklich, es ist nichts gespielt, es ist wirklich so passiert. Ja.
Kommen wir mal zu dir zurück so ein bisschen. Was hast denn du heute mitgebracht?
Ich habe heute, also wir haben strahlendsten Sonnenschein, knappe 30 Grad. Ich habe natürlich ein richtig, richtig cooles Sommergericht dabei. Ich liebe es, Fisch zu kochen oder zuzubereiten. Bei mir gibt es heute ein Thunfisch-Tatar, es ist ein Signature-Dish aus meinem Laden. Ein Thunfisch-Tatar, so ein bisschen orientalisch mariniert, und das Ganze packe ich in so ein kleines Panipuri Golgappa. Das ist so ein kleines Kichererbsenblättchen, das frittiert wird. Das ploppt dann auf wie so eine Hohlkugel, und dort fülle ich dann quasi das Thunfisch-Tatar rein. Dazu gibt es eine Kichererbsen-Salsa mit gelber Linse, Curry, ein bisschen Frühlingslauch mit drin. Passionsfrucht, und also ein perfektes Sommergericht. Genau.
Könnten wir es prinzipiell nachmachen? Oder ist es zu kompliziert?
Relativ easy. Das ist super auch zu Hause nachzumachen. Da gibt es diese kleinen Blättchen, wie gesagt, die heißen Golgappa. Also Gol wie das Gol und Gappa wie das Gappa. Die werden nur heiß ausfrittiert. Das sind so Dumplings, und dann ploppen die auf. Und in diesen Golgappa kann man eigentlich alles reinfüllen. Man kann das auch vegetarisch füllen mit einem kleinen vegetarischen Tomatendatar oder halt eben Fisch, Beef-Datar. Genau. Und für die Salsa auch relativ easy. Linsen gekocht, gelbe Linsen in dem Fall, mit Zwiebel angeschwitzt, bisschen Curry mit dazugegeben, mit Weißwein abgelöscht. Also fast ähnlich gekocht wie ein Risotto, aber relativ kernig. Genau, dann kommt noch ein Tomatenbrunoise, klein geschnittener Lauch ist mit drin, was habe ich noch mit reingebracht, Kichererbsen, Babymais ist mit drin, Mais ist mit drin und natürlich Passionsfruchtmark und Currypulver, genau.
Wo würdest du sagen, wo ist der Twist?
Der Twist ist eigentlich an dem ganzen Gericht diese Säure, also das Fette, dieses Säurige, dieses Knackige und Frische. Also sehr viel Limettenabrieb natürlich mit drin. Also ich liebe das, diese frische Küche. Genau, also die perfekte Balance zwischen Säure, Süße und Salzigkeit ist eigentlich das, was das Gericht auch mit ausmacht.
Aktuell auch bei dir auf der Karte oder immer drauf?
Tatsächlich ab nächster Woche wieder auf der Karte. Wir machen es ein bisschen anders. Diesmal interpretieren wir dieses Golgappa gefüllt mit Thunfisch-Tatar, aber in die Richtung Vitello. Also wir machen eine schöne Kalbscreme dazu, gebackene Kapern kommen mit dazu, ein bisschen Wassermelone. Und genau, also das ist eigentlich so ein Klassikergericht, das immer wieder einen Weg ins Menü findet und in verschiedenen Arten dann abgewandelt wird, genau.
Auf was würdest du sagen, was macht für dich so das perfekte Thunfisch-Tatar aus? Oder beziehungsweise, wenn man es zubereiten will, auf was muss man so aufpassen?
Ja, natürlich den perfekten Thunfisch. Er muss frisch sein, knallerot muss er sein. Und für mich ist das Wichtigste die Marinade. Also ich koche auch sehr viel im asiatischen Stil und wir kochen da so einen eigene Sojalack, so eine Sojamarinade. Und wenn das passt und dann noch gerösteter Sesam mit reinkommt, schön viel Limettenabrieb, vielleicht ein bisschen Chili. Also das ist eigentlich das A und O, dass das Thunfisch richtig, richtig mit Power und also mir sagen wir mit Bums mariniert wird.
Sagt der Lucky auch immer.
Ja, also es muss richtig scheppern im Maul.
ja. Ist das so auch das, was dein Küchenstil so ausmacht, dass das richtig scheppert?
Ja, definitiv. Also mein Küchenstil ist natürlich die klassische französische Küche durch Christian Greiner geprägt und Franz Feckel, meine beiden Lernherren. Dieser französische Küchenstil wird dann abgewandelt mit modernen Akzenten. Viel orientalisch, viel asiatisch auch und auf jeden Fall muss es immer richtig knallen im Mund. Also es muss richtig was passieren. Bis ans Limit schon fast.
ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund gerade gehört habt. Es wird laut gelacht. Ich glaube, es ist auch bald relativ zügig jetzt dann gleich Besprechung, soweit ja, ich das genau. Auf dem Schirm habe. Wir haben ja gerade gesagt, wir machen mal eine große Folge.
Sehr gerne, würde mich riesig freuen.
Auf was können sich die Hörer freuen?
Was bringst du mit? Was bringe ich mit? Ich nehme euch mal mit in meine gastronomische Welt. Ich habe sehr viel zu erzählen, weil wir wirklich hart kämpfen mussten. Es hat eigentlich keiner an uns geglaubt. Und wenn man jetzt mein Restaurant sieht, wo das ist wirklich, also wir sind hier ja wirklich schon in der Pampa. Bei uns ist es noch mal weniger. Es ist wirklich nur 3 Häuser und Wald und ansonsten nichts. Und das ist einfach eine Geschichte, die erzähle ich jetzt immer öfters und das ist jedes Mal Gänsehautmoment für mich, weil wir es halt einfach geschafft haben und keiner an uns damals so groß geglaubt hat. Ja,
ja, dann freue dich drauf, wann es soweit ist. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber wir machen einen Termin aus. Finden wir was?
Auf jeden Fall, würde mich riesig freuen.
Dann gibt es Micha Ammann auch noch in der Long Version, nicht nur in der Short Version.
Sehr cool.
Ich entlasse dich zum Gespräch.
Danke dir für die schöne Zeit und wir sehen uns heute auf jeden Fall noch, gell?
Ja, ich probiere, was ich probieren kann.
Unbedingt vorbeischauen, gell? Danke dir,
mein Lieber. Genau, danke dir auch und gleich geht's weiter mit dem nächsten Gast. Seid gespannt, bis gleich. So, ihr Lieben, weiter geht's. Runde 3. Weiter geht's mit Froni Siflinger Lutz. Ja. Ist richtig ausgesprochen? Ja. Froni, was versteckt dich hierher?
Der Johannes Sellmeier, tatsächlich. Hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte. Also, wir kannten uns davor nicht. Er hat mich auf Instagram einfach angeschrieben und dann habe ich mir gedacht, ach ja, warum nicht? Es ist immer eine schöne Abwechslung, wenn man mal so ein bisschen rauskommt.
Wie ist dein erster Eindruck, wenn ihr euch davor noch nicht kanntet?
Nett, ach mei, was soll schon passieren? Also ich meine, jetzt bin ich schon da, jetzt kann ich auch nicht irgendwie, jetzt kann ich auch nicht mehr gehen. Nein, total nett. Ich meine, es sind lauter Kollegen, die Stimmung ist super, was will man mehr?
Du hast jetzt ja selber keinen Stern, sag jetzt mal, bist auch nicht im Fine Dining so zu Hause, du hast ein Café, ein Restaurant.
Ja, genau.
Und bist sehr viel im Fernsehen unterwegs.
Ja.
Du hast aber das Kochen ja relativ spät für dich entdeckt, oder?
Ich habe auch nie kochen gelernt, tatsächlich. Aber ich bin da irgendwie so reingerutscht. Also es hat sich immer so eines von dem einen zum anderen ergeben. Und dann war es halt irgendwann auch durch einen Zufall, das jetzt mal sagen, so, dass ich dann hauptberuflich nur noch gekocht habe. Und genauso wie die Jungfrau zum Kind bin ich dann auch zum Restaurant gekommen im Endeffekt.
Woher kommt die Leidenschaft zum Kochen dann?
Ich habe einfach schon eigentlich immer gern gekocht, aber ich habe nach dem Abitur, ich war nie auf die Idee gekommen, Kochlehre zu machen. Also das war, und dann irgendwie über eine Wette tatsächlich die ich verloren hatte mit einer Freundin, musste ich mich bei der Küchenschlacht bewerben. Und dann habe ich da halt da mitgemacht. Das ist jetzt, ich glaube, es ist schon 12, 13 Jahre her, also ewig. Und habe halt die Woche gewonnen. Und dann haben wir gedacht, ach cool. Also das war relativ spontan. Haben die mich angerufen und dann gab es danach ein Format, das hieß Topfgeldjäger. Da konnte man 10.000 Euro gewinnen damals. Und dann hat die Freundin gesagt, ach, machen wir das doch zusammen, probieren wir das. Und dann haben wir 10.000 Euro gewonnen. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, okay, kochen, das macht mir so viel Spaß. Und warum, also kannst du ja jetzt einfach deine Fühler so ein bisschen in die Richtung ausfallen. Und ich habe tatsächlich, also ich habe es nie gelernt. Ich habe aber 2 Jahre in der Fine Dining Gastro tatsächlich 2-3 Mal die Woche halt gearbeitet. Also das, aber ich habe jetzt keine klassische Ausbildung gemacht.
Dann hast du für dich entschieden, okay, das ist es.
Also ich hab zu dem Zeitpunkt, also im Grunde war das, ich habe dann glaube ich schon 2 Kinder gehabt von 3 oder alle 3, ich weiß jetzt gar nicht. Und bin dann da hier und habe gesagt, servus, ich bin die Froni, mir hätte halt gern, braucht sie jemanden zufällig? Irgendwie so ein, bei uns sagt man Kuhstutzen, also so eine Küchenhilfe. Und war ich da relativ schnell, aber eigentlich an einer ganz anderen Position und das hat mir furchtbar viel Spaß gemacht. Und ich habe zum selben Zeitpunkt schon so ein bisschen ein Kleingewerbe im Endeffekt gehabt, so Kochen für Freunde und Freunde von Freunden und so weiter und so fort. Und wiederum auch zum ähnlichen Zeitpunkt habe ich den Gründer der Firma Bora, ich weiß nicht, ob du das weißt, also diese Dunstabzüge, die nach unten aussehen, das ist mittlerweile ein Begriff, ja. Getroffen, da war Bora noch ganz klar und der sagt, Fruni, also wir kennen uns halt, wir haben uns am Starkbefest, haben wir irgendwann nebeneinander angeguckt und dann sagt er, was machst du jetzt? Und dann sage ich, ja, du, ich koche jetzt eigentlich. Und perfekt, wir brauchen jemanden, also die damals haben wir Dunstabzüge eigentlich nicht nach unten abgesaugt, das war physikalisch oder für die Menschen logisch nicht möglich und dann wir brauchten halt Leute, die das vorführen und halt einfach, ja, demonstrieren, kochen und moderieren können. Und dann, so bin ich dann zur Firma Bora und habe dann, also freiberuflich eigentlich, als Köchin gearbeitet und da war ich dann, glaube 2,5 Jahre und dann bin ich zum Radlteam, also es war damals Bora Hansgrohe, rüber und habe dann für die Radlfahrer gekocht und ja, habe dann irgendwann, wieder mit der Freundin, mit der Silke, die hat dann gesagt, du, Fox, da gibt's jetzt irgendwie so ein 20:15 Format, machen wir doch da mit. Und dann haben wir uns da beworben. Und ich bin dann, das ist für mich relativ gut gelaufen, ich war dann irgendwie im Halbfinale noch, dann Dritte geworden. Und weil der Ofen nicht funktioniert hat, also ich habe gemeint, er ist an, aber er war nicht an. Das war dann ein bisschen blöd, aber wurscht. und dann nach so ein paar Wochen nach der Ausstrahlung, leitet das Telefon und da ruft jemand vom BR und sagt, ja, du bist irgendwie so bohrisch und so witzig und hättest du nicht Lust auf eine Kochsendung? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, lass mich erst mal überlegen. Natürlich nicht. Also ich habe gesagt, ja klar, geil. Genau, und dann haben wir so einen Pilotendraht. Da ist dann auch nicht mehr weitergegangen mit der Sendung, aber dann ist im Endeffekt ein anderes Format gekommen. Das war dann Fronis Lieblingsschmankerl und dann haben wir im Endeffekt über 3 Jahre dann halt 3 Staffeln draht.
Aber du bist schon so eine richtige bayerische Frohnatur.
Ja, meistens schon. nein, also ich nehme die Sachen tatsächlich meistens so, wie es kommen. Also,
so auch geprägt von klein auf?
Nein, das glaube ich nicht, aber ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Also es war einfach eine normale Kindheit, sagen wir es mal so, ganz normal. Und ich habe mir irgendwann, also vielleicht liegt das ein bisschen daran, ich war mal Schwimmerin. Also so, ich war Junioren-Europameisterin und so, also so richtig Nationalmannschaft. Und da lernt man ja doch in jungen Jahren, dass du es, wenn es mal passiert ist, also in dem Fall zum Beispiel, wenn du jetzt einfach 100 Meter geschwommen bist, dann warst du halt einfach so schnell. Die reißt ja keinen Kopf runter. Ich war auch nie nervös oder selten. Das hat mich, glaube ich, wie gesagt, das hat mich so ein bisschen abgehärtet. Und einfach die Tatsache, dass du das Beste gibst in dem Moment, was du kannst und wie es dann ausgeht, es kann mal gut ausgehen, es kann mal schlecht ausgehen. Also aber das liegt ja oft nicht in der eigenen Hand, sondern einfach, es passiert halt. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen was, also ich sage selten nein, wenn ich irgendwie eine Gelegenheit habe und ich lasse das halt so auf mich zukommen. Und das hat sich bis jetzt durch mein Leben gezogen. Wenn eine Tür zugeht, dann geht immer irgendwo eine andere auf. Und wenn man sich, glaube ich, auf sowas einlässt, dann, ja, also wie gesagt, ich kann es ja nicht ändern. Manche Dinge kann man nicht ändern.
Ja, und das Spannende ist ja, man weiß ja nie, welche Tür aufgeht als nächstes.
Genau. Und es hat bis jetzt immer irgendwie was gegeben, wo ich sage, okay, manchmal im Nachhinein gesehen war es vielleicht auch scheiß, gell? Aber es geht immer weiter und deswegen bin ich, glaube ich, halt so, also dass ich sage, okay, man soll meiner Meinung nach zu jedem Menschen gleich nett sein. Die Leute nicht irgendwie unterschiedlich behandeln, nur weil man manchmal dann Vorteil oder man meint, die sind irgendwie stehen die weit oben oder keine Ahnung. Weil du siehst die immer zweimal im Leben und freundlich sei. Also und einfach das die offen für, und ich glaube, das bin ich halt einfach so. Also ich versuche, außer wenn ich jetzt einen ganz schlechten Tag habe, was eigentlich selten passiert, ich bin eigentlich nie zuwider zum Beispiel. Und es ist schon, ich sage jetzt mal, früh in meinem Leben passiert, wo andere vielleicht gesagt haben, ich leck mir am Arsch, ich habe keinen Bock mehr oder so. Aber es hilft ja nichts. Also ich meine, ich habe die Verantwortung zum Beispiel für 3 Kinder und einen Mitarbeiter. Ich kann jetzt nicht von heute auf morgen sagen, leckt es mir am Arsch, ich gehe jetzt. Also hilft ja nichts.
Wäre auf jeden Fall schwierig. Ja. Wie kriegst du es unter dem Hut?
Geht schon.
Muss.
Ist auch sowas. Ich werde jetzt total oft gefragt, aber... Das haut schon hin. Die sind jetzt auch nicht mehr so klar, also die sind jetzt 16, 14 und 12. Und mein Arbeitsweg beträgt ungefähr 20 Meter, also einmal über die Straße drüber. Und die, wenn halt aus der Schule kommen oder irgendwas ist, dann schauen sie halt vorbei und dann gehen sie halt dann um Mittagessen. Und mein Papa wohnt auch ganz nah immer noch. Und so Taxidienste übernimmt dann mein Vater, Gott sei Dank, hauptsächlich. Und alles andere, das geht schon alles. Man kriegt das schon hin. Man darf halt nicht Nein sagen oder halt einfach sagen, oh Gott, ich schaff das nicht. Ich habe auch oft davor, wenn man so im Hirn denkt, oh Scheiße, wie kriegst du denn das hin? Wir werden das oder wir sollen das hier haben. Aber im Nachhinein, also das kannst du mir wahrscheinlich bestätigen, ist halber zu dramatisch. Ja. Und das ist meistens so. Also was soll schon passieren?
Jetzt hast du ja ein eigenes Restaurant mit Kaffee, ich habe es ja vorher schon angesprochen. Für alle, die es jetzt nicht kennen, was gibt es da?
Also das ist das Kaffeestürze, ich nenne das explizit Kaffee, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, dass man lieber tief als hoch stapeln soll, weil die Leute mit weniger Erwartung kommen und vielleicht glücklicher rausgehen. Das muss man sich so vorstellen, dass das eigentlich so ein Dorfcafé ist, sage ich jetzt mal. Es ist mitten in Riedering. Also mein Heimatort und das war so, dass wir, meine Urgroßeltern haben eine Landwirtschaft da gehabt und 2011 hat man einen krassen Sturm und dann hat es das Gebäude im Endeffekt halt total zerstört und dann hat mein Vater gesagt, du, überschreib dir das, mach du, was du willst. Und dann hätte ich was Kleines gemacht, dann ist das aber so, dass das halt wirklich mitten im Ort ist, heißt ortsbildprägendes Gebäude. Hat die Gemeinde gesagt, es sollte wieder so ausschauen wie ein Bauernhof, wenn möglich, und dann ist es halt das geworden. Dann war halt vorne im Endeffekt diese Lokalität drin und die Hälfte von den Leuten hat gesagt, mach doch ein Café, sowas haben wir nicht, das war doch super. Die andere Hälfte hat gesagt, spinnst du ein Café, wir sollen das in Riedering gehen. Also wir sind so für Rosenheim auch schon Outback. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja mei. Also so die romantische Vorstellung von Leuten, die ja im Service oder in der Küche arbeiten, weil immer so ein eigener Laden, das ist ja super toll. Es ist gar nicht so romantisch, wenn man sich das vorstellt tatsächlich. Es ist viel Arbeit und es ist viel Geschiss, aber ich bereue es keinen Tag, dass ich es gemacht habe tatsächlich.
Jetzt hast du ja gesagt, also alles ging so richtig los eigentlich ja durch die verlorene Wette. Mhm. Jetzt kann man sagen, am Ende hast du ja doch gewonnen.
Ja.
Hast du dir jemals die Frage gestellt, wo wäre es hingegangen, hätte es die Wette nicht gegeben?
Ich weiß nicht. Also Gott, ich habe ja einen Beruf gehabt damals, oder halt noch, ich habe MTA gelernt und nach dem Staatsexamen auch im Labor gearbeitet. Freilich, fragt man sich das, aber ich wüsste halt nicht, wo es hingegangen war, keine Ahnung. Also vielleicht, weiß ich nicht, das Schlimmste, was passieren hätte können, dass ich jetzt irgendwo deprimiert in irgendeinem Kacklabor sitze und irgendwie die vergrämte Hausfrau bin. Also das kann ich nicht. Also ich kann erst relativ schwer stillsitzen. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Tag frei habe und ich bin daheim und dann denke ich mir, ach mei, jetzt... Oder die Leute sagen, ja, dann legst du halt mal auf die Couch oder so und schaust im Fernsehen. Und dann liege ich da 10 Minuten und dann denke ich mir so, die Wäsche. Okay, dann mache ich jetzt nur die Wäsche. Es ist tatsächlich, bei mir ist ja immer was los. Also unser Haus ist irgendwie offen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also da ist immer der Schnapper drin und dann gängern und kommen die Leute. Es ist immer was los.
Jetzt, wenn wir heute mal schauen, die letzten Tage war es sehr heiß, heute geht's. Ja. Was hast du heute mit dabei?
Ich habe tatsächlich was für den Sommer, was richtig Schönes dabei. Ich habe einen Matthias von der Chiemsee-Ränke mit ein bisschen Buttermilch, Dill und Brotchip. Aber so diese Säure von Matthias, das passt ja zu dem Wetter perfekt. So, ja, richtig schön erfrischend.
Jetzt zum Schluss, bevor wir dann gleich zum nächsten Gast kommen, hast du noch einen Tipp für alle für den Sommer, wenn sie sagen, okay, hier, ich brauche was, ja, um meine Gäste, sage ich jetzt mal, zu beglücken, was Gutes?
Also wo ich ein Fan bin, ist zum Beispiel so schnell gebeizter Fisch oder sowas. Also wo du wirklich sagst, du machst ein Essigsud, also Säure, Salz, Zucker, irgendwie Gewürze drin, ein schönes Saiblingsfilet zum Beispiel, 10 Minuten Eiling runterschneiden. Das ist sowas, wo ich ein bisschen Zwiebeln drüber, am besten vielleicht so ein bisschen gepickelte Zwiebeln, also eingelegte Zwiebeln. Da, das ist jetzt sowas im Sommer, da stehe ich total drauf. Schönes Glas Wein dazu, läuft.
Ja, und mit dem Tipp sage ich vielen lieben Dank für deine Zeit heute.
Sehr gern.
Ist ja doch alles sehr, sehr spontan immer reingeschoben. Alles gut. Aber ich glaube, bei so einem Gourmet-Festival muss man sehr flexibel sein. Zumindest sind das immer so meine Erfahrungen.
Ja. Also ich glaube, dass das heute, die Stimmung ist ja super, muss man wirklich sagen. Die Leute haben alle gute Laune. Es kann nur gut werden. Also das, ich glaube, das ist halt ein richtig schöner Abend wert tatsächlich.
Ich bin gespannt. Schau auf jeden Fall. Oh, ich versuche es zumindest überall vorbeizuschauen, aber es ist bei 25 schon echt eine ja. Challenge. Ich glaube, ich schaff's nicht. ja, dann wünsche ich dir viel Spaß heute.
Dankeschön.
Sag vielen lieben Dank. Und für euch da, die alle zuhören, gleich geht's weiter. Sag gespannt.
Okay. Servus, ciao.
Weiter geht's. Mein nächster Gast, Franz Schnedt. Servus, Franz.
Servus, grüß dich. Immer auf dem letzten Drücker.
Ist das bei dir üblich?
Ja, ich bin stets bemüht.
Ich frage dich jetzt dasselbe, was ich die anderen drei auch gefragt habe. Wie kommst du hierher zum Gourmet-Festival?
Also es war wirklich Zufall. Ich komme aus der Gegend. Also ich bin aus in der Nähe von Eching, also bei Freising, also im Prinzip lokal sozusagen. Ich bin eine halbe Stunde von hier entfernt und irgendwann eines Tages war ich auf hoher See unterwegs, habe ich meine Instagram-Nachricht gelesen, Johannes Sellmeier. Da war es okay und dann hat er mich ganz höflich angefragt und gesagt, Franz, servus, Christi, du bist ja auch aus Freising, im Prinzip gleich um die Ecke. Du, ich habe geplant, ich bin jetzt hier wirklich das dritte Mal jetzt dabei, so eine Art Gourmet-Festival oder ein Genussfestival zu starten. Hättest Lust mitzumachen? Und dann habe ich gar nicht überlegen müssen und war mir von Anfang an sehr sympathisch. Das ist immer der erste Eindruck. Ja. Und dann gesagt, du, ich überlege mir was und dann fahre ich zu dir und dann geben wir Gas.
Scheint ja funktioniert zu haben, wenn du jetzt schon quasi bei allen dabei warst.
Ja, ja.
Ist ja heute das dritte.
Genau. Nee, hat super funktioniert, hat auch Spaß gemacht und das ist auch ein Punkt, was mir persönlich auch wichtig ist. Also ich mache nicht bei allen Festivals auch mit, wenn ich aber irgendwie so Bezugs mittlerweile dazu ist, dann muss ich nicht lange überlegen, dann blockiere ich diesen Termin schon ein Jahr vorher.
Du selber hast ja, wie gesagt, im Podcast geht es ja normal um Sterneköche, du hast ja jetzt keinen Stern.
Ich habe keinen, nee.
Ist aber für dich, glaube ich, auch nicht so dein Fokus.
Ist nicht mein Fokus und auch Geschiffe generell. Ich meine, meine vergangenen Jahre hat viel mit Kreuzfahrt auch zu tun. Ich habe natürlich vorher in Sterne-Restaurants auch mitarbeiten dürfen. Überfahrt in der Schweiz, Lallmayr früher. Also waren schon ein paar Adressen, die ich vorweisen kann. Aber irgendwann hat sie mich auf die hohe See verschlagen und wir werden ja auch nicht getestet. Gar nicht so schlecht. Wir können frei aufkochen, aber ich glaube, dass wir uns vor einem Stern nicht verstecken müssen, wenn wir Vollgas geben und da haben wir schon ein gutes Team. Aber tatsächlich getestet werden wir nicht.
Ist auf hoher See die Küche und alles ein bisschen anders wie auf Land?
Grundsätzlich nicht. Also das Rosini muss man sich so vorstellen, jedes Schiff hat ja ein Gourmet-Restaurant, das Rosini-Restaurant und das ist, wir haben einen Frühstücksservice für die Suitengäste zum Beispiel, ansonsten nur Abendservice, um die 40, 50 Cover und wir haben eigentlich nichts anderes wie, ich wüsste nicht, fangen wir mal so an, auch von den Produkten. Da ist ein Fruchtpüree, was wir für Sorbets oder Gels oder was auch immer von Bouron. Also auch da top. Wir haben Original Beans zum Beispiel, Schokolade, das Couverture. Also da haben wir top Grundprodukte. Und dann kaufen wir, wenn es passt, hin und wieder mal auch auf die Märkte ein. Jetzt nicht mehr so stark wie früher, aber dann kannst du auch frei kreativ Gas geben sozusagen.
Und du bist ja auch so ein bisschen der kreative Kopf dahinter. Also du entwickelst ja die Gerichte. Mhm. Was steht demnächst an und was arbeitest du?
Also immer wieder, also bei meinem Druck, der auf meinem Nacken lastet, ist immer wieder was Neues zu kreieren und immer wieder, was natürlich die Schwierigkeit betrifft, ist, es muss allen schmecken. Also es sind 10 Schiffe, 10 Restaurants, egal wo die fahren, muss ich so einen Mittelweg finden. So schaue ich halt, dass man geschmacklich nicht übertreibt, aber schon irgendwie das gewisse Etwas hat. Und Ja, jetzt eine neue vegane Karte muss ich schreiben. Ja, ist jetzt nicht mein Steckenpferd, muss ich sagen. Aber ich habe eine gute erste Karte geschrieben. Die zweite muss jetzt ungefähr die auf jeden Fall toppen. Und dann halt immer wieder mal neue Hauptgänge, Sorbets, mal Zwischengänge, Desserts und das ganze Repertoire. Und zu Hause kann ich das immer schön ausarbeiten. Und am Schiff setze ich es meistens um, fotografiere es, rezeptiere es. Und dann geht es auf die große Reise. Und die Jungs in den Restaurants setzen es dann um.
Was hast du denn heute dabei? Was tatsächlich, was es auch auf dem Schiff gibt,
ja, oder? Tatsächlich ein absoluter Klassiker. Heute gibt es ein Beef Tartar mit einem Kartoffel-Parmesan-Espuma, gepickelte Zwiebeln, einen Trüffel-Beurre Blanc und oben so ein Röstzwiebel-Crunch mit Panko, Nussbutter, Limettenabrieb, also ein bisschen was Frisches. Also passt. Und ich mache es ein bisschen lauwarm, also das Puma ist lauwarm, das Tartar natürlich kalt, klar. Und das ist so Kalt-Warm-Nummer und ja, ich glaube, das wird gut ankommen.
Auf was kommt es beim guten Rinder-Tartar an?
Gutes Fleisch. Und das ist es, ja. Ich habe zu Johannes vorher gesagt, was du, Johannes, was soll ich machen? Er so, mach ein Tartar. Ich komme an einen Ciannina-Rind aus Italien. Die kommen sowieso zur Veranstaltung, die bringen was mit. Und daraus kannst du einen super Tartar machen. Und da dachte ich mir, komm, machen wir das so. Ja. Gutes Fleisch und vor allem nicht überwürzen, finde ich. Ich finde, man muss beim Tartar immer noch beim richtig guten, beim hochwertigen Fleisch auch das Fleisch schon ein bisschen schmecken. Also nicht totgewürzt. Das habe ich geschafft, glaube ich.
Gänse hätte ja auch genug hier.
Ja, habe ich schon gesehen. Habe ich kurz überlegt. Surf and Turf hier.
Ja, aber ist schon eine Challenge. Bei dem Wetter, bei der Hitze auch, aber da geht es um, was für die Tartar geht immer, oder?
Ich habe es Tartar gerade kurz vor Schluss fertig gemacht, deswegen bin ich auch der Letzte wahrscheinlich, der bei dir im Podcast sitzt. Und hab's gleich kalt gestellt und werde immer nach und nach was rausholen und alle Menüs anrichten und es geht schon. Ich bin selber gespannt, hoffe ich, saufe ich nicht ab.
Wie ist das denn? Was begeistert dich denn an so Gourmet-Festivals an sich? Was dir auf ans Herz geht?
Also ganz klar diese persönliche Note, also auch Kollegen, tolle Kollegen, die auch jetzt hier alle dabei sind, auch mal kennenzulernen. Viele kenne ich, kenne Florian Vogel zum Beispiel schon sehr lang, Stefan Barnusen, wir haben Stefan zusammen in der Überfahrt früher gearbeitet, 2009, 2010. Das ist, Meta kenne ich jetzt auch schon länger, also das ist wirklich mittlerweile schon ein Klassentreffen, würde ich es ganz charmant nennen. Und das ist klar, das Kochen das eine. Und das Schicken, aber das Glas Wein danach ist auch absolutes Highlight.
Was ich hier immer so schön finde, viele, wir haben da im Podcast schon öfters besprochen oder drüber geredet, für viele Gäste generell, sage ich jetzt mal, sind ja so Sterneköche, Fernsehköche ja immer 3-4 Welten weit entfernt. Mhm. Ich finde immer das Schöne an so Gourmet-Festivals, es ist ja eigentlich ja gar nicht so, es ist ja komplett greifbar.
Voll.
Kann mit jedem reden, das ist ja total nah.
Total, weil es ist im Endeffekt geht es darum, den Gast glücklich zu machen, was Schönes zu kochen. Jeder probiert bei jedem anderen und man steht davor, man richtet an, man fragt, was kochst du, man erklärt seine Gerichte unkompliziert und ich finde das auf jeden Fall, ich glaube auch für die Gäste absolut cool.
Ja. Wo würdest denn du sagen, wenn du so viele Gerichte kreierst, was war so deine größte Challenge? Oder gab es auch mal ein Gericht, das du kreiert hast, das gar nicht ankam am Ende des Tages?
Ich muss ab und zu mal so ein Feedback fragen und dann frage ich mal schon, gibt es irgendwas, was gar nicht ankommt? Ja, ich sag mal so, die Challenge dabei ist eigentlich, dass es handwerklich nicht so umgesetzt wird, wie ich es mir vorgestellt habe. Also dann denke ich mir, okay, war vielleicht doch eine Nuance zu hoch. Ich habe zum Beispiel so Kartoffelchurros. Ich habe ein Ochsenbäckchen mit Kartoffelchurros, ein bisschen auf Spanisch, gepickelte Zwiebeln, rote Zwiebelcreme und so weiter und so fort. Aber die Kartoffelchurros, wenn du nicht bei der perfekten Temperatur machst, sind die manchmal ein bisschen lätschert, manchmal ein bisschen zu trocken. Und dann habe ich mir schon so Momente gedacht, warum habe ich es nur aufgeschrieben? Ja? Hätte ich es erstmal ein bisschen länger testen müssen, das hast du immer wieder. Aber ich hinterfrage jedes Gericht und ich kriege auch immer wieder Feedback und wenn dann eins völlig aus der Rolle fallen sollte, wo sie sagen, ja, das kommt nicht so an, überarbeite ich es manchmal oder ich nehme es komplett runter. Aber ich muss da wirklich sagen, da habe ich Gott sei Dank ein gutes Händchen.
Was würdest du sagen, wie ist das Kochen auf hoher See? Ist ja schon eine andere Herausforderung. Ist ja wahrscheinlich auch sehr viel enger.
Ja, es geht. Die Küche ist eigentlich okay. Also das habe ich schon. Also es ist nicht so, dass man gebückt gehen muss. Das habe ich nämlich auch schon mal gehört. Wir haben ganz normale Küchen. Wir haben schöne Küchenpässe. Das ist natürlich alles zeitgemäß. Also wir, da kann man super schicken. Wir haben wirklich auch. Wir sind völlig voll ausgestattet. Ob das ein Thermomix, Excalibur, Pacojet, das volle Programm haben wir an Bord. Wir müssen uns. Wir können eigentlich genauso arbeiten wie ein Land auch. Das Einzigste ist, du kannst nicht mal zum Großmarkt gehen oder mal schnell kommen. Ich habe hier was vergessen. Ich hole das was und dann eigentlich die Challenge ist, wir werden ja beliefert. Ja, wir sind zum Beispiel in Barcelona oder wir sind in Thailand oder Amerika und dann kommen ja Container mit Ware und auf die sind wir immer heiß, weil jetzt heißt es, okay, in 2 Tagen kommt neue Ware, dann können wir das wieder aufschreiben, können wir das wieder aufschreiben und dann kann es passieren, dass mal ein Container doch nicht kommt oder wir laufen den Hafen nicht an, weil es Unwetter ist und dann stehst du da und dann musst du kreativ werden. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ja. Und der Seegang manchmal.
Ist aber nicht immer möglich, dann zu kochen noch, oder?
Also es geht schon. Ich meine, solange, ich sag's immer so, das ist eine gute Frage, solange die Gäste sitzen, stehen wir auch in der Küche. Sobald die aufstehen und gehen, dann geht's uns auch nicht mehr so gut.
Jetzt hast du ja relativ viel wahrscheinlich von der Welt gesehen.
Ja.
Was würdest du sagen, ist so dein kulinarisches Highlight gewesen?
Ich habe wirklich viel gesehen. Ich war in Australien, Karibik, Amerika, Asien, wirklich alles gesehen. Aber ich bin wirklich ein Fan von der mediterranen Küche. Also von Mallorca ab, Italien, Spanien, das liebe ich, das ist genau die Küche, wo ich mich selber auch wieder sehe. In der Kombination mit asiatischem Touch, also klar, man kann mit Kaffee Limette, das macht halt Spaß, dass man das ein bisschen kombiniert. Sagen wir, die 2 Küchen sind so meine Favorites-Küchen. Und aber bin eigentlich, ja, schick mich nach Spanien, ich liebe die Märkte, Chorizo, diese alles, wenn du nach Italien rüber gehst, Büffelmozzarella, Scamozz, also da bin ich mega kreativ.
Mit Blick auf die Uhr, weil du musst ja dann los.
Ja. 5 Minuten haben wir noch.
Hast du noch so einen Tipp für die Leute daheim, wo du sagst, okay, das ist das Sommergericht, was wirklich jeder auch umsetzen kann und was kulinarisch überrascht?
Ich glaube, wenn man, was ich immer wieder bei Freunden auch sehe, wir reden jetzt von ganz einfacher Küche, oder? Genau. Dass man einfach nicht immer zu heiß kocht, wenn es anbraten. Anbraten ja, aber generell so, letztens war ich mit einem guten Freund daheim, jetzt mal ein ganz banales Beispiel. Und der frittiert fast immer die Garnelen. Krustentiere sowas oder die Garnelen und sonst was. Weniger Temperatur, ein bisschen Zeit lassen, ein bisschen geschmeidiger rangehen an die Sache. Nicht immer mit Vollgas draufgehen. Das ist vielleicht ein kleiner Tipp, den ich meinen Freunden immer mitgebe. Lass dir Zeit, du musst jetzt nicht in einer Sekunde fertig sein. Ansonsten finde ich, bin ich großer Fan, dass wenn man Tomate Mozzarella macht, das ist der Mozzarella, ein guter Mozzarella ist, dass die Tomaten gut sind, dass sie frisch sind, dass man da nicht an der Qualität spart und dann kann es nur gut werden.
Okay. Was machst du zur Tomate und zu Mozzarella noch dazu?
In Kombination, ich packe immer noch Parmaschinken dazu. Parmaschinken, aber ich packe es auch ganz klassisch. Gutes Olivenöl dazu, vielleicht ein paar Oliven noch mit dazu schmeißen und dann ein Balsamico und da vielleicht wirklich auch nicht den schlechtesten. Nicht diese Creme, wenn es geht.
Ja, Franz, dann wünsche ich dir viel Spaß.
Dankeschön.
Jetzt gleich.
Ja, vielen Dank. Wir sehen uns später noch auf ein Glas Wein.
Würde mich freuen. Sicherlich.
Und komm vorbei und probier meinen Tartar.
Ja, ich versuch's. Ich muss ein bisschen selektieren heute, aber ich werde meine Station anlaufen.
Sehr schön.
Und für euch, ihr Lieben, die ihr alle fleißig zuhört, eine Runde gibt's gleich noch. Und die letzte Runde, die ist dann mit keinem geringeren als der Person, die hier alles auf die Füße gestellt hat, Johannes Seemeyer. Freut euch drauf, gleich geht's weiter. Bis dann. So, und zum Schluss von der heutigen Bonusfolge. Die Person, sag jetzt mal, die hier alles auf die Füße gestellt hat, Johannes Seemeyer. Servus, Johannes.
Ja, servus, Christian.
Halt geht's ja draußen rund, sehr viele Leute da, sehr viele Köche, Barbecue, Grillmeister, Käse, alles ist vorhanden, glaube über 25 Stände.
Ja, über 25 Stände, ganz sicher, ja.
Wie bist denn du zu der Idee gekommen, sag jetzt mal, hier Middle of Nowhere, ein Gourmet-Festival aufzustellen und warum funktioniert's? Also hier ist ja wirklich ja nichts, oder? Oder zumindest nicht früh.
Ja, früh ist nicht bei uns heraus. Wir haben halt zentral in der Hallertau und ich bin schon einige Jahre ja ein bisschen unterwegs gewesen, habe einiges gesehen, habe dank Leute wie Luki Maurer zum Beispiel ein gutes Netzwerk an die Hand gekriegt und habe auch gesehen, wie es die machen. Ja. Und da haben wir dann gedacht, okay, dann holen wir halt einfach so ein Genussfestival in die Hallertau. Und dann haben wir einfach mal vor 3 Jahren angefangen.
Wie bist du das Ganze angegangen? Also du hast ein gutes Netzwerk, aber über 3 Jahre hinweg, sag jetzt mal, sind ja doch viele. Einige werden sie wahrscheinlich auch durchwechseln. Einige sind aber das 3. Jahr in Folge dabei.
Ja klar, also Gründungsmitglieder brauchst du immer, weil die unterstützen dich von Anfang an, ja, bei so einer Sache. Das ist ganz wichtig. Du, ich war da ganz unverblümt bei den Leuten, die ich gekannt habe. Die habe ich natürlich gleich angerufen und gefragt und ob sie mitmachen wollen. Und andere Leute habe ich einfach via Instagram gestalkt, habe die dann angeschrieben, angerufen, angemailt. Und natürlich kriegst du auch mal Absage und die eine oder andere Überraschung, klar. Weil man am Anfang immer ein bisschen blauig an das Ganze rangeht. Aber ich muss sagen, die meisten, die ich gefragt haben, waren eigentlich sofort begeistert und wollten mitmachen. Ja.
Achtest du auf irgendwas, sag jetzt mal beim Line-Up, wie ist das zusammengestellt? Oder?
Tatsächlich, spezifisch habe ich kein Ding nicht, wie es zusammenstellt. Also ich mache halt eine schöne Mischung aus Gourmet, Sterne-Gastronomie bis Barbecue, Metzger, Handwerker wie Käsereien, Bäcker etc. Also dass man halt einfach eine schöne, genussvolle Mischung zusammenbringt.
Und von deinem Publikum, es ist ja eher, so wie ich jetzt die Leute draußen gesehen und kennengelernt habe, es ist ja ein bisschen bodenständiger.
Ja, es ist ja bodenständiger auf alle Fälle, sehr gemischt und Leute mit Begeisterung für Kulinarik, aber auch Neugier. Ja. Was macht der da? Das erste Genussfestival, das ich bei uns in der Gegend gemacht habe, da war natürlich Gegenwind da. Ja, spinnt der, der kann doch nicht so viel Geld verlangen für Essen und Trinken. Aber ich habe es dann überzeugen können, damit man einen schönen Abend verbringen kann mit Genuss und schöne Weine und vielleicht auch schönes Bier. Also das war viel Pionierarbeit bei uns in der Gegend.
Jetzt ist ja hier, sag jetzt mal, in der Hallertau, sag jetzt mal, sehr viel Hopfen. Achtet man dann, sag jetzt mal, welche Brauer da sind?
Tatsächlich habe ich die geschaut, dass man die hiesige Brauerei mit ins Boot holt. Das ist bei uns die Schlossbrauerei auch. Und dann habe ich aber noch einen Freund, den Markus Hoppe aus Waakirchen, der komplett nicht in der Hallertau ist, aber halt ein sehr cooler Typ, innovativer Brauer, der wirklich auch Biere braut, die immer ein bisschen am Limit sind. Ich sage jetzt einfach mal kurz und knapp, geile Biere. Ja. Für alle Bierkenner, die Markus Hoppe noch nicht probiert haben, probiert einfach mal das Bier von Markus Hoppe. Dann wisst ihr, was ich meine.
Jetzt hast du gerade gesagt, du hast einige per Instagram einfach angeschrieben. Wer von allen heute ist hier, den du so kontaktiert hast?
Also Froli Lutz auf alle Fälle. Froli Lutz habe ich völlig überfallen. Die hat gleich am Anfang gemeint, das ist in Österreich. Aber die habe ich dann eigentlich relativ hoffentlich schnell überzeugen können. Ja. Und da freue ich mich drauf, dass er kommt oder da ist. Ja.
Jetzt ist es aber so, wenn man zu dir zum Essen gehen mag, kann man einfach eigentlich gar nicht so machen.
Nein, gar nicht. Also bei uns muss man immer einen Grund haben, wie zum Beispiel Geburtstagsfeier, Hochzeit etc. Oder man ruft einfach an und fragt, ob es einen Platz gibt. Also wir haben keine Öffnungszeiten in dem Sinn. Also wir kochen, wenn wir da sind. Ja.
Und das funktioniert?
Definitiv. Ja. Wir haben natürlich im wirtschaftlichen Jahr gesehen, haben wir natürlich besser aufgestellt, wie wenn wir jetzt einen Tagesbetrieb haben, weil wie du schon gesagt hast, im Middle of Nowhere, am Arsch der Welt, wenn man so sagen darf, da ist das Konzept eigentlich am besten.
Hast du, oder sag jetzt mal das Konzept, fährst du das erst seit kurzem so? Oder?
Nee, also ich muss jetzt so sagen, muss man jetzt ein bisschen aussehen, meine Eltern haben vor über 30 Jahren Fleisch am Hof verkauft, also die haben Direktvermarktung gemacht und waren bei uns im Landkreis eine von den ersten, die wir da mitgemacht haben, haben dann in den 90er Jahren das alte Bauernhaus hier saniert, haben dann da eine Stube eingebaut, damit die Leute, wenn die quasi ihre Fleischpakete abholen, wenn sie warten müssen, einen Kaffee trinken können oder eine Kirche essen oder eine Kur oder Brotzeit oder genau. Und dann haben wir das Ganze umgebaut, alles schön hergerichtet und dann ist aber aus dem ganzen Direktvermarktung eigentlich eine Gastronomie geworden. Ja, und so ist das peu à peu entstanden. Und seit 30 Jahren machen wir eigentlich durchgehend Gastronomie auf dem Oberhof.
Du hast ja, sag jetzt mal, andere Leidenschaft. Du hast ja Hopsal ins Leben gerufen.
Ja, also Hopsal, wer es noch nicht kennt, ist eine hopfengestopfte Sojasauce. Das ist eine Erfindung tatsächlich dank Corona. Ja. Meine Frau hat irgendwann gesagt, sag da Arbeit, du regst mich auf. Ja. Das ist ja klar, Köche die oder selbstständige Leute, die immer viel arbeiten, müssen irgendwann einmal wieder was da, wenn sie eine Zeit lang daheim sind. Und dann habe ich meine Frau einfach losgeschickt und ich habe die Idee gehabt, irgendwas mit Sojasauce zu machen und mit Hopfen. Und dann bin ich mal für ein paar Stunden in der Gastronomie verschwunden bei uns, in der Küche. Und dann hat es irgendwann einmal gut auf, habe ich schon noch heimgekommen. ob ich irgendwo verschwunden bin, ob ich einen Doktor rufen muss etc. Und sage, nein, ich bin da an was dran. Und habe dann 3-4 verschiedene Fermente hergestellt und aus dem Ganzen ist dann irgendwann Hops entstanden. Ja.
Das ist, was muss, also für alle, die sich da jetzt in dem Gebiet jetzt nicht so bewandert sind, was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, Hopse ist eigentlich, wenn man es genau streng nimmt, eigentlich Würzsoße auf Hopfen, auf Sojabasis mit Hopfen gestopft. Wir haben da verschiedene Umami-Geschmäcker reinpackt, wie getrocknete Tomaten oder Pilze. Wir haben auch Gombo-Alge mit drin, ja, einfach um das Ganze noch ein bisschen nach vorne zu pushen.
Okay, ja. Für was nimmt man es her?
Du, wie gesagt, eigentlich für alles, vom Salatdressing bis Praline gibt es alles. Wir haben hier heute die Simone Beckenbauer da, die hat mit der Hopsoi und Yuzu eine sogenannte Yuzu-Hopsoi-Praline kreiert, hat die vor 2 Jahren beim German Chocolate Award eingereicht und hat damit Gold gewonnen. Ja. Ian Baker ist heute auch da, der macht Schokotarten mit Hopsoi. Also haben wir im Dessertbereich schon mal einiges abgedeckt. Ja.
Machen sie es nur wegen dir oder hätten sie es sonst so gemacht?
Nein, tatsächlich hat sich das irgendwie so entwickelt und ja, jeder hat irgendwo den Ehrgeiz auch dann gehabt und hat gesagt, hey geil, mit der Sojasauce machen wir was. Ja. Soll die Karamell war aus, jetzt machen wir halt Hopse.
Aber du bist dann quasi in der Küche verschwunden und wie bist denn du das vorgegangen? Weil einfach vom Prozess her einfach...
Machen. Ich kann dir nicht erklären, das ist einfach, das, ich glaube, jeder kreative Koch weiß, was ich meine. Also man hat eine Idee und dann hat man ein paar so Vorgehensweisen, die man gerne durchspielen möchte und dann macht man das schematisch und dann schreibt man mit und dann rezeptiert man und dann entsteht sowas. Ja. Also es war schon ein Weg, also so ist es nicht. So, ja, wie halt ein Rezept entsteht.
Wie lange hast du gebraucht?
Ja, schon. Also ich hätte jetzt einmal gesagt, das finale Rezept, glaube ich, hat schon 5 Tage gebraucht, bis wir dann gewusst haben, okay, in die Richtung gehen wir. Wir haben dann nochmal das Rezept umgestellt. Wir haben dann die Sojasauce ergänzt durch Tamari, also sprich Sojasauce ohne Gluten, die quasi nur auf Sojabasis basiert bei uns. Also wir haben wirklich nur Soja und Soja drin. Und deswegen ist unser Hopsoi auch glutenfrei. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Weil der eine oder andere freut sich, wenn er glutenfreie Sojasauce kriegt und dann, genau.
Jetzt, als du Koch gelernt hast, war das für dich eigentlich immer so Fine Dining ausgeschlossen oder hast du schon mal drauf geschielt?
Tatsächlich habe ich da immer drauf geschielt, weißt du. Wenn du Koch bist oder Koch lernst, dann hast du immer erst, bevor du was anderes im Kopf hast, Fine Dining. Du hast irgendwelche Vorbilder, denen du nacheiferst. Ich wurde früher immer zum Heberlin, ja. Warum auch immer, habe ich nie geschafft, aber es war immer so, oh, da möchte ich hin. Ja. Ja, vielleicht habe ich mich nicht traut. Das kann auch sein.
Hast du es probiert?
Ich habe nicht Französisch können, deswegen habe ich es gar nicht probiert. Ich bin tatsächlich dann auch auf der MS Europa mal gewesen, 2006. Da wollte ich unbedingt hin. Ich war bei Jeremias Ritzler in der Walzerstube. Da habe ich auch viel gesehen. Also wir haben schon in dem Bereich Feindeining, Käfer München war für uns immer Ausbildungsstätte, da haben wir viel gelernt, viel gesehen im Partyservice, in der Manufaktur. Also das war auch schon eine sehr interessante Lehrzeit. Ja.
Ist jetzt so ein Gourmet-Festival wie heute, darfst du auch sagen, für viele ein Türöffner, sag jetzt mal vielleicht in die Welt von, bleiben wir mal beim Fine Dining, fürs Fine Dining?
Tatsächlich, also die Simone Beckenbauer muss jetzt da nochmal raushören, die hat vor 3 Jahren, habe ich die zum ersten Genussfestival eingeladen. Sie war sehr umtriebig, sehr innovativ in dem, was sie macht. Sie hat tatsächlich in der Corona-Zeit die Konditorausbildung nachgeholt, weil sie Bankkauffrau ist. Und die Leidenschaft zur Schokolade, die hat sie immer weiter transportiert. Und dann habe ich es zum Genussfestival eingeladen. Und die hat wirklich was draus gemacht. Also die ist wirklich mittlerweile bekannt in der Szene. Also die ist auch beim Koch des Jahres mit dabei in Bonn und so weiter. Also die hat sie wirklich dann durch das Netzwerk auch dann weiterbewegt. Und das finde ich super gut. Und es sind viele schöne Sachen entstanden. Ja. Allein durch mein kleines Festival. Also wirklich interessant. Ja.
Also ist es auch für die Köche so dieser Mehrwert, sag jetzt mal hier, wenn sie herkommen, einfach sich zu vernetzen?
Ich denke, jedes Kulinarik-Festival oder jede Zusammenkunft von Köchen, Handwerkern etc., also jedes Netzwerk ist wichtig, dass man es mitnimmt und auch bespielt. Also das ist, zu mir hat der Jeremias Ritzler vor Jahren gesagt, Johannes, eins was der Mecker, Netzwerken, 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 egal wie alt du bist. Und der hat recht, ja, er hat absolut recht. Ohne Netzwerk, finde ich, geht heutzutage gar nichts mehr. Wenn zu mir jemand sagt, ich gehe jetzt zum Konkurrenten zum Essen, dann sage ich, es gibt keine Konkurrenten in der Gastronomie, sowieso nicht, es gibt nur Mitbewerber. Weil wenn du halt 100 Köchen die gleichen Zutaten gibst, kommt 100 Mal was anderes raus. Und deswegen gibt es nur Mitbewerber und ich denke, die Mitbewerber sollen das Netzwerk bespielen und dann kommt da immer was Gutes raus dabei. Und jeder lernt vom anderen. Das ist ganz wichtig.
Du hast das ja gerade angesprochen gehabt, wenn du 100 Köchen unterschiedliche Zutaten gibst, kommt 100 mal was anderes raus. Der Sommer steht vor der Tür. Was darfst du allen Hörern, sag jetzt mal, mit auf den Weg gehen, wo du sagst, okay, damit kann er sie auf jeden Fall kulinarisch überraschen.
Kulinarisch überraschen mit einem gescheiten Wurstsalat.
Wie funktioniert's?
Nein, ganz ehrlich, nein, du kannst im Sommer einen schönen, feinen Salat machen, weißt schon, irgendwie sommerlicher Salat, eine leicht geräucherte Forelle oder ein Saibling dazu, was Heimisches. Dann nimmst du Hopfen, machst ein leichtes Dressing damit. Tipptopp. Ja. Und ich bin halt so eher der herzhafte Typ, wenn es im Sommer geht im Biergarten, da mag ich gerne einen Wurstsalat. Also das ist, ja, und da ist an jedem natürlich, wie soll ich sagen, sein Gusto erlaubt, das, was er am liebsten mag. Mit Käse, ohne Käse, mit Essiggurken, mit Zwiebel, ja. Also, genau, das wie, war so.
Wie ist für dich der perfekte?
Der perfekte Wurstsalat. Nicht zu sauer, mit Käse und ich mag gerne Lauchzwiebeln rein und ein Paradiesal. Ja, das ist, ja, jeden das seine, weißt du schon.
Jetzt geht's ja gleich los draußen. Du bist du aufgeregt im Vorfeld?
Aber hallo. Erstens, einerseits habe ich gar keine Zeit dazu, dass ich aufgeregt bin. Andererseits habe ich den ganzen Tag einen flauen Magen, dass es funktioniert, dass es passt. Natürlich gibt man die Gewerke ab, dass die Leute dann natürlich alle wissen, was zum Tun ist. Aber aufgeregt ist man immer. Immer. Und das ist ja ganz wichtig. Ein Lampenfieber, wenn du es nicht hast, dann geht irgendwas schief. Also deswegen sehe ich das immer positiv, mit Lampenfieber an eine Sache heranzugehen. Ja.
Du hast es jetzt zum dritten Mal ja schon gemacht. Jetzt mit Hinblick zum Schluss wahrscheinlich die alles entscheidende Frage, wird es ein viertes Mal geben?
Tatsächlich werden wir ein bisschen was umstrukturieren, aber viel will ich noch nicht verraten, weil wir haben noch nicht ganz sicher, wie wir es machen. Tatsächlich ist das Genussfestival in der Auflage tatsächlich beim dritten Mal das letzte. Alle guten Dinge sind drei. Wir werden das Konzept ein bisschen ändern, aber es geht auf alle Fälle weiter. Wir freuen uns drauf.
Also kulinarisch wird was geboten bleiben.
Ja.
Das mal einfach vorneweg. Genau. Was es genau wird, müssen wir uns überraschen lassen.
Auf alle Fälle, ja.
Was wieder in deinem kreativen Kopf vor sich ging.
Ja, ist manchmal schwierig. Viel zu viele Loops.
Und wir werden es irgendwie auf irgendeine Art und Weise, auf irgendeinem Weg mitbekommen.
Auf alle Fälle.
Genau, und dann lassen wir uns überraschen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall sehr viel Spaß draußen heute. Es ist ja so ein bisschen, es fällt ja der Druck dann so ab, irgendwie genießt man es dann, wenn es losgeht.
Ja, vor allem, wir haben heuer endlich schönes Wetter, weißt du schon. Im ersten Jahr haben wir Topwetter gehabt, im zweiten Jahr haben wir Regenwetter gehabt. Da hat es um Punkt 5 Regen angefangen und heuer haben wir Kaiserwetter. Ich freue mich jetzt schon auf die Leute, auf das, was kommt, ja.
Dann halte ich dich nicht länger auf. Wir gehen jetzt raus. Ich bin auch gespannt, was der Tag oder der Abend so mit sich bringt. Und dann sage ich vielen lieben Dank.
Ich sag danke.
Fürs Dasein.
Ja, ich sag danke, dass du da bist. Ja, ist natürlich schon eine Ehre, bei dir mit dabei sein darf zum Podcast. Ja.
Und ich hoffe, euch hat die Bonusfolge heute auch gefallen. Wir haben ja doch ein großes Line-Up heute auch in der Podcast-Folge gehabt und auch bunt gemischt tatsächlich. Ich glaube, es waren sehr spannende Gespräche dabei. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr gerne eine 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens hinterlassen. Aber es ist auch so, wie es immer ist, auch zu dieser Folge gibt es natürlich ein Rezept. Das kommt diesmal vom Johannes. Und ich glaube, ich würde auch sagen, lasst euch überraschen.
Auf alle Fälle.
Genau. Ihr findet es dann auf der Homepage oder auf der The Flying Schlemmer Instagram-Seite. Viel Spaß beim Nachkochen, viel Spaß beim Anhören und dann geht's auch schon nächste Woche weiter mit der nächsten regulären Folge aus Hamburg. Frisch gebackener 3-Sterne-Koch. Darf man eigentlich bei Sterneköche von frisch gebacken sprechen?
Wenn er 3 hat, dann schon. Ja. Wenn er neu 3 hat, dann schon. Das ist schon viel Arbeit. Also ich ziehe meinen Hut vor allen, die so weit schaffen, wirklich. Hut ab.
Und das Spannende bei der Folge wird sein, wir haben die Folge aufgenommen, da hat er noch 2.
Das ist natürlich auch nicht schlecht.
Deswegen ganz neue Einblicke, weil wir haben damals auch schon ein bisschen über den dritten geredet. Also für euch tatsächlich auch ein bisschen zu nachhören, wie hat er es vor der Sterneverleihung tatsächlich gesehen und wie ist es jetzt? Also viel Spaß, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ciao, servus, macht's es gut.